Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Dr. Gerd Kommer. Vermögensverwalter, Bestsellerautor und einer der bekanntesten Experten für langfristigen Vermögensaufbau hier in Deutschland. Doch was passiert eigentlich, wenn man sich jetzt bewusst gegen eine Immobilie entscheidet und zur Miete wohnt? Ist Vermögensaufbau dann überhaupt noch möglich? In dieser Episode sprechen wir genau darüber, warum Investieren für viele Menschen heute eben nicht mehr nur eine Option ist, sondern eine Notwendigkeit. Gerd erklärt uns auch, wie du ohne Immobilienvermögen aufbauen kannst, warum Börsencrash für junge Anleger sogar eine Chance sein könnte und weshalb der größte Vermögenszuwachs oft erst ganz am Ende deiner Investmentreise entsteht. Wir sprechen also über ETFs, den Zinseszinseffekt und welche einfachen Prinzipien langfristig wirklich funktionieren, ganz ohne komplizierte Strategien oder hektisches Trading. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Hier ist für dich Gerd Kommer. Lieber Gerd, herzlich willkommen zurück im Podcast. Beim letzten Mal haben wir ja darüber gesprochen, was man alles mit Häusern machen kann. Ja, kaufen, mieten und wenn man sich für kaufen entscheidet, auf was man alles achten sollte und wie so die Rendite auch aussieht und wie sich der Markt auch entwickelt. Heute gehen wir mal auf das Thema, was ist denn, wenn ich mich dazu entscheide, zu mieten? Also ich miete, was kann ich dann mit meinem Geld machen an Investments? Also damit erstmal herzlich willkommen.
Freut mich sehr, heute hier sein zu können. Grüß dich, Luca.
Gerd, lass uns mal auf den Klassiker vielleicht schauen unter den Anlagemöglichkeiten. ETFs und Fonds, also quasi Aktien an der Börse. Ist ja auch so ein bisschen dein Steckenpferd, gerade ETFs, da bist du ja auch sehr stark da drin. Vielleicht grundsätzlich erstmal die Unterscheidung ETF-Fonds, eigentlich ja fast das Gleiche, oder?
Genau, also Fonds, ETF steht ja auch für Exchange Traded Funds, also börsengehandelter Fonds. ETFs sind auch Fonds, aber sie sind passiv gemanagte Fonds und der allgemeine Begriff Fonds wird häufig verwendet für sozusagen eine Untermenge aller Fonds, nämlich für aktiv gemanagte Fonds. Also wir haben einmal passiv gemanagte, das sind ETFs, und aktiv gemanagte, das sind konventionelle Fonds. Meistens Aktienfonds, aber das können auch Anleihenfonds sein. Früher hat man gesagt Rentenfonds. Ja, und die passive Variante, obwohl der Begriff passiv bekanntlich nicht so toll klingt, ist in diesem Fall die bessere.
Ja, das heißt, wir gehen mal an die ETFs einfach ran. Ich bin also jetzt Mieter, ich habe mich entschieden, ich kaufe keine Häuser, keine Immobilien. Ich will trotzdem gern mein Geld vermehren und für mich arbeiten lassen. Worauf muss ich bei ETFs achten?
Ich würde gern noch einen halben Schritt weiter vorne einsetzen. Du hast gesagt, ich kaufe mir keine Immobilie zur Selbstnutzung, also keine Wohnung, kein Haus. Und ich würde gern mein Geld für mich arbeiten lassen. Ich muss machen.
Okay.
Das klingt jetzt ein bisschen rabiat, aber im Endeffekt geht es hier um eine, wenn man so will, ernste Angelegenheit, nämlich um das Thema, dass ich oder die betreffende Person im Alter dann, wenn man mal, ob mit 40, 50, 60 oder 70 aufhört zu arbeiten, aufhört Geld aus beruflicher Tätigkeit zu verdienen, dass man in diesem Moment seinen gewohnten Lebensstandard halten kann, nicht reduzieren muss. Und ich glaube, das ist schon eine ziemlich wichtige Angelegenheit. Und die ist im Grunde genommen, also wenn man dieses Ziel hat, seinen Lebensstandard nicht reduzieren zu müssen, beim Eintritt in den sogenannten Ruhestand, das klingt so ein bisschen opermäßig, aber eben bei Beendigung der Berufstätigkeit, wenn man dieses Ziel hat, dann ist die ganze Geschichte mit dem Investieren nicht mehr optional.
Sondern dann muss ich.
Dann musst du. Und deswegen habe ich das, betone ich das so, also im Leben gibt es tausend Wege, die nach Rom führen, das ist ja bekannt, aber die gesetzliche Rentenversicherung wird es halt nicht mehr richten für die jüngeren Generationen. Das ist so klar wie Kloßbrühe. Also wer nur die gesetzliche Rentenversicherung hätte der würde oder die würde dann bei Eintritt in die Nicht-Berufstätigkeit seinen Lebensstandard reduzieren müssen. Und wenn man nicht mal die hat, zum Beispiel, weil man Freiberufler hat, dann ist es natürlich noch extremer. Also alle die Personen, eigentlich jeder muss sozusagen neben der gesetzlichen Rentenversicherung noch irgendwas anderes machen. Und darüber wollen wir heute reden. Und wir haben ja gesagt, das ist in diesem Fall jetzt nicht die selbstgenutzte Wohnimmobilie, sondern man ist Mieter und hat die ganze Flexibilität, die das Mieterdasein erfreulicherweise mit sich bringt. Aber man muss eben dann letzten Endes private Vermögensbildung betreiben.
Genau, du hast es beim letzten Mal ja so genannt, dieser Unterschied zwischen ich miete irgendwo und ich kaufe mir was Eigenes. Das, was ich mir durch die Miete spare, ja, an Kosten, das muss ich konsequent investieren. Ja, diese Rechnung muss ich einmal machen und ich habe die jetzt gemacht. Ich habe mich entschieden, ich miete und meine Rechnung ergibt, ich habe im Monat quasi 500 Euro Ersparnis. So. Das können wir einfach mal mit diesen 500 Euro vielleicht machen im Monat.
Ja, und eine noch einfachere Faustformel, aber die du beschrieben hast, ist eigentlich die bessere. Aber eben, um die Dinge super easy und einfach zu halten, wer, sagen wir mal, 30 Jahre alt ist oder nicht wesentlich älter ist, der oder die sollte mindestens 10% seines Nettogehaltes oder dieser Haushalt 10% seines Nettoeinkommens sparen in eine Anlage, wie wir sie jetzt dann besprechen werden. Also unter diesen 10%, na, wenn ich zum Beispiel ein Nettoeinkommen habe von 2.500 Euro, das ist ja auch schon ganz ordentlich im Monat, also ein durchschnittliches Nettoeinkommen von 2.500 Euro im Monat, dann müsste ich faustformelmäßig 250 Euro im Monat sparen. Und wenn ich aber nicht mehr 30 bin oder 33, 34 oder 25, sondern ich bin jetzt schon 45 als Beispiel, dann reichen, und ich fange jetzt erst an. Also ich habe, abgesehen von 5.000 Euro auf dem Girokonto, habe ich eigentlich nichts.
Ich war ein Lebemann.
Genau, ich habe es krachen lassen bisher. Also kein Konsumverzicht geübt, immer volle Kanne. Luxus und Enjoyment und Urlaub etc., großes Auto, weiß der Kuckuck was. So, ja. Aber zurück zum Thema, wer mit 45 zum Beispiel erst anfängt, für den würden diese 10% nicht mehr reichen. Der müsste einen höheren Prozentsatz pro Monat sparen.
Ja. Ja. Aber 10% finde ich eine schöne Ausgangsformel. So ab 30, wenn ich so Anfang, Mitte 30 oder sowas bin, 10% vom Nettoeinkommen monatlich. Damit kann, glaube ich, jeder auch was anfangen und damit kann auch jeder für sich ein bisschen besser einordnen, was muss ich weglegen, wenn wir jetzt über die Investmentmöglichkeiten sprechen. Okay. Also dann zu ETFs.
Okay, also letzten Endes ist diese Geschichte im Grunde genommen nicht so kompliziert, wie viele glauben. Ne? Punkt 1, ich muss nichts von einzelnen Aktien verstehen, ich muss keine Unternehmensanalyse betreiben, ich muss kein Bilanzexperte sein, ich muss nicht BWL studiert haben. Ich muss nur so ganz einfaches Basiswissen, ja, was ist ein Fonds, was ist ein ETF, was ist die Börse, was sind Aktien, also nur so im Konzeptionellen muss ich das verstehen, ich muss jetzt keine lexikonmäßige Definition runterrattern können. Und das kann man über soziale Medien oder über ein einfaches Ratgeberbuch, ich habe selber welche geschrieben, kann man recht schnell lernen. Und um gleich zum nächsten Schritt zu gehen, also ein solcher Sparer oder ein Sparerhaushalt sollte einen global anlegenden Aktien-ETF auswählen. Alle haben oder viele haben wahrscheinlich schon die Bezeichnung MSCI World ETF gehört.
Klar, den kennt man.
Der DAX ist ja der deutsche Aktienindex und der MSCI World ist sozusagen das, wenn man so will, äquivalent für den globalen Aktienmarkt, was der DAX für den deutschen Aktienmarkt ist. Und auf diesen berühmten Aktienindex gibt es, ich weiß nicht, 10 bis 20 verschiedene ETFs, die in Deutschland angeboten werden. Es gibt auch noch ETFs, die auf ähnliche Indizes wo aber am Anfang halt nicht MSCI ist ja ein Firmenname, davor steht, die sind genauso gut, ne?
Aber also man muss jetzt nicht auf den MSCI World gehen, sondern einfach auf einen weltweiten oder Aktienfonds.
Genau, ein weltweiter Aktienindex, Index. Den dieser ETF abbildet. Ne? Ein ETF bildet, oder ein passiver ETF, um es noch ein bisschen pedantisch genauer zu sagen, bildet einen oder repliziert, wie es so schön heißt im Fachjargon, einen Aktienindex. Ne? Ein DAX-ETF repliziert den DAX, ein MSCI World ETF repliziert diesen Index. Der Index selber ist ja nur wirklich so ein Index, wie so eine Art Fieberthermometer für die Börse. Ne? Zeigt halt die Temperatur an. Der ETF selber ist das Investmentvehikel und dieses Investmentvehikel, in dem Fall der MSCI World ETF, der bildet den MSCI World ab, indem er sämtliche Aktien, die dieser Index vorgibt, in den ETF hineinkauft. Ne? Und du beteiligst dich an dem ETF. Klingt alles eher komplizierter, als es in Wirklichkeit ist. Ne? Und man kann im Grunde genommen mit einem Euro, um es jetzt ein klein bisschen ins Extrem zu ziehen, schon anfangen. Also ich kann 10 Euro, mit 10 Euro kann ich meinen, ich muss irgendwo ein Depot eröffnen bei einem Neobroker oder bei einer Onlinebank. Das geht in 20 Minuten. Ich muss auch nirgendwo hindackeln. Ich kann das alles am Bildschirm machen. Ein Depot eröffnen und einen Tag später kann ich da über die Plattform dieser Depotbank, also über diesen Mittelsmann sozusagen, kann ich Anteile an so einem ETF kaufen. Ne? Für 10 Euro, ich kann einen Fondssparplan, einen ETF-Fondssparplan implementieren. Mit anderen Worten, jeden Monat 100 Euro oder die vorhin erwähnten 250 Euro.
Die 10%.
Genau, die werden dann per Dauerauftrag im Grunde genommen von meinem Konto, Girokonto, abgebucht. Und im sozusagen Autopilotverfahren jeden Monat in diesen ETF hinein investiert. Ne? Und um wieder zu unserem Vergleich mit dem Häuslebauer in Anführungszeichen, mit dem Eigenheimnutzer zurückzukommen, der hat ja normalerweise, wenn er ein Eigenheim, also eine Wohnung oder Haus erwirbt, muss er ja ein bisschen Eigenkapital haben. Ne? Also ausgenommen im Internet sind 100% Finanzierungen sehr, sehr selten möglich. Sarkasmus Bimmel an. Es gibt viele Leute, die das behaupten, wenn das überhaupt stimmt, dass eine 100% Finanzierung, also ohne Eigenkapital, möglich ist, dann deswegen, weil die Eltern mit unterschreiben oder bürgen oder irgendwie
irgendwelche anderen Sicherheiten gibt es immer.
Ja,
es gibt keine Bank, die den 100% Darlehen geben wird.
Also
außer du bist irgendwie Elon Musk oder so.
Ja, genau. Also bei dem würde eine 100% Finanzierung gehen, aber für normale Menschen wahrscheinlich nicht so. Und diese, angenommen jemand hat 50.000 Euro überlegt deswegen, okay, könnte eine Wohnung kaufen für 500.000 Euro, also mit 10% Eigenkapital, das ist eigentlich das Minimum, was man braucht. Und jetzt entscheidet sich diese Person eben nicht, kein Eigenheim, keine Wohnung zu kaufen, sondern Mieter zu bleiben, so wie ich das zum Beispiel bin, das Geld in den Kapitalmarkt zu investieren, dann haben wir ja diese 50.000 Euro. Ne? Wir wollen ja immer Äpfel mit Äpfeln vergleichen und unser Mieter hat normalerweise ja auch so ein bisschen was angespart, ne? weil wenn ich gar nichts hätte, dann würde ja die Alternative Eigenheim gar nicht in Frage kommen.
Genau. Wir nehmen an, das Eigenkapital, was ich fürs Eigenheim verwendet hätte, als so Anzahlung, als Eigenkapital, das investieren wir auch mit.
Genau.
Ne? Also diese, sagen wir mal, 50.000, die hatten wir rumliegen und haben uns jetzt entschieden zu mieten. Und davon würden wir das alles in den gleichen Fonds stecken?
Eigentlich ja. Ne? Also wenn jemand, nehmen wir mal an, jemand ist 32, also die Hanna ist 32, ist berufstätig und hat mühselig jetzt, und das meine ich jetzt mit großem Respekt, 50.000 Euro über die letzten 6-7 Jahre angespart, seit sie berufstätig ist. Und weil ihr Lifestyle sozusagen und ihr Leben im Grunde genommen, was jetzt die räumliche Geschichte anbelangt und auch den Beruf und Stichwort Partnerschaft etc., Kinder, das ist alles noch absolut offen, sagt sie vernünftigerweise, also erstmal kein Eigenheim. Na, aber ich muss was für meine Altersvorsorge tun, ich möchte Mieterin bleiben. Dann nehme ich diese 50.000 Euro und investiere sie gleich in einer Summe, nimmt Hanna diese 50.000 Euro, nachdem sie ein Depot eröffnet hat bei einer Online-Bank oder einem Neobroker, ist eigentlich das Gleiche, und investiert sie in einen MSCI World ETF.
Aber eine Frage, macht das Sinn? Weil wir leben ja in Zeiten, wo der Aktienmarkt, und das hast du selber wahrscheinlich auch im Blick, hoch und runter geht. Wenn ich jetzt merke, ich bin vielleicht gerade in einer Hochphase, würde es nicht Sinn machen, vielleicht zu sagen, ich warte noch 1, 2, 3 Monate damit und hau noch nicht alles jetzt rein, meine ganzen 50.000, würdest du sagen, wenn man sich ein bisschen eingelesen hat, dass es vielleicht Sinn macht, diese 50.000 auf ein Jahr vielleicht zu strecken, weil man dann mehr rausholt?
Mehr rausholen wirst du statistisch gesehen durch diese Methode nicht. Wir haben derzeit ganz normale Bewertungen am globalen Aktienmarkt. Und ich betone hier das Wort globaler Aktienmarkt, nicht US-Aktienmarkt und nicht Tech-Aktien. Tech-Aktien, also die Nvidias dieser Welt und die Googles-Alphabets dieser Welt, die sind hoch bewertet. Aber wenn ich wirklich den gesamten Weltaktienmarkt hernehme, ist der heute normal bewertet. Also bewegt sich etwa.
Also muss ich keine Strategie fahren.
Da musst du also nicht warten und du musst auch keine sozusagen aus der Bewertung abgeleitete Angst haben. Und insbesondere jemand, der wie Hanna annahmegemäß 32 ist, haben wir ja gesagt, also noch, also Minimum 20 Jahre zu investieren hat und auch in den nächsten 5 Jahren dieses Geld, die 50.000 Euro plus die 250 Euro im Monat oder die 100 Euro im Monat nicht in den Kauf eines Rolls-Royce oder einer Existenzgründung oder einer Immobilie investieren wird. Also das nehmen wir jetzt mal an, dass das für die nächsten 5 Jahre zumindest mal nicht geplant ist, sondern quasi mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist. Da würde ich wirklich sagen, liebe Hanna, so wie man am Strand steht und dann hat man die Möglichkeit, das Meer ist, hat nur 16 Grad, ne? Das ist nicht warm, aber man kann baden. Gehe ich jetzt ganz langsam
ganz
rein.
Kurz unterbrechen, und, du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt.
Verlängere
die Qual. So. Und ich will ihn unbedingt weiter
so an die Kälte
oder Werbung und Sponsoring.
Oder renne ich rein und mache das kurz und schmerzlos
auf
sozusagen. Und das kurz- und schmerzlos Verfahren ist renditemäßig statistisch gesehen das bessere Verfahren.
Da bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung.
Klar, das wer aber psychologisch denkt, ach, ich traue mich nicht und ich fühle mich einfach nicht sicher und so weiter, der oder die könnte auch sozusagen diese 50.000 Euro in, sagen wir mal, über 10 Monate jeden Tag, jeden Monatsbeginn 5.000 Euro investieren. Das würde auch gehen. Oder über 20 Monate jeden Monat 2.500 Euro.
Ja? Okay, aber rein statistisch macht's keinen Sinn. Oder macht's
rein statistisch, wenn ich mir diese Frage in den letzten 100 Jahren quasi jeden Monat neu gestellt hätte, soll ich die 50.000 sofort in einer Summe investieren oder in Zehnteln über 10 Monate oder in Zwanzigstel über 20 Monate, dann wäre statistisch gesehen das sofort in einer Summe investieren rentabler gewesen. In 70-80% der Fälle. Ne? Und das ist ganz einfach zu erklären. Der Aktienmarkt geht statistisch gesehen geht er nach oben, ne? Und je länger ich das Investieren verzögere, desto mehr Rendite werde ich statistisch verpassen.
Mhm. Ne? Und also, ich kann dann nicht vorausahnen, wann so ein richtig großer Sprung nach unten kommt oder Abfall nach unten kommt, wie zum Beispiel bei Corona oder irgendwas. Sowas
ist
eher unwahrscheinlich. Oder Kriege und Co. Das ist ja eher unwahrscheinlich, dass das nächsten Monat anfängt.
Genau, dass es nächsten Monat beginnt, ist unwahrscheinlich, statistisch unwahrscheinlich und so oder so, ich kann es nicht prognostizieren. Ne? Und wir haben mal einen Blogbeitrag geschrieben, wer sich da so ein bisschen nerdy-mäßig mal einlesen möchte, einfach googeln, Gerd Kommer Blog für einen Crash beten. Das klingt jetzt ein bisschen kurios. Also, wenn jemand unter 40 Jahre alt ist, würde er oder sie statistisch gesehen sogar davon profitieren, wenn es wenn er heute sozusagen anfangen würde, mit, wie die Hanna mit 50.000 und dann die nächsten 25, 30 Jahre jeden Monat quasi 10% des Nettoeinkommens investieren würde. Und diese Hanna, wenn jetzt dann einen Monat nachdem sie die 50.000 Euro investiert hat, ein dicker, fetter Crash beginnt, so wie 2008 zum Beispiel mit 50% Drawdown, also 50% Kurzverlust über ein, zwei Jahre gestreckt und dann dauert es nochmal ein Jahr, zwei Jahre, bis wieder die vollständige Erholung da ist, dann würde die Hanna, das klingt jetzt absolut paradox, davon profitieren, dass so ein Crash stattfindet.
Inwiefern? Das,
wenn Hanna tatsächlich, so wie wir das ja meines Erachtens sehr realistisch in unserem Gedankenexperiment skizziert haben, ne, dass sie ist heute 32 und wird dann noch mindestens 25 Jahre, bis sie 55 ist oder 60 ist, dann würde sie gerne aufhören zu arbeiten aus heutiger Sicht. Vielleicht wird sie sogar noch länger arbeiten. Aber so lange wird sie diese 10%, diese 250 Euro oder 200 Euro im Monat investieren und diese 200 Euro Fußnote, die werden auch im Zeitablauf ein bisschen steigen. Ne? Also Hanna wird ja mal eine Gehaltserhöhung bekommen und allein schon ihr Gehalt, selbst wenn sie jetzt nicht die große Karriere macht, wird mit der Inflation steigen. Also dafür sorgen ja die Gewerkschaften und so weiter. So, also im Zeitablauf werden diese 200, 250 Euro 2-3% pro Jahr steigen im Schnitt. So, und wenn sie dieses Geld investiert die nächsten 20, 30 Jahre, dann hat sie ja den größten Teil dieser Investitionssumme heute noch gar nicht investiert. Also die 50.000 und die ersten 250 Euro, die sie diesen Monat per ETF-Sparplan, die hat sie investiert. Also 50.000, 250 Euro. Aber 30 Jahre lang mal 12 mal 250 Euro plus der Inflationseffekt, das hat sie noch nicht investiert. Und dieses Geld, was sie noch nicht investiert hat, das profitiert ja von dem Crash, weil sie billiger einsteigt.
Okay, das heißt, da rechnet man so gesehen dagegen, wenn er jetzt passiert, was ich dann über meinen Sparplan einfach jeden Monat investiere.
Ja. Und je billiger, also statistisch gesehen ist es so, je billiger man in den Aktienmarkt einsteigt, das glaube ich, das kann jeder nachvollziehen, desto rentabler werden die folgenden, dieses Geld, was eben sozusagen zur Schnäppchenzeit investiert wurde, wird dann umso rentabler sein. Ne? Das ist wie eine Immobilie zur Vermietung. Wenn ich die billiger kaufe, ich kriege immer, also dann ist ja meine Mietrendite höher. Ne? Ich gebe eine gegebene Miete, kriege ich, aber wenn ich weniger ausgebe, also der Kaufpreis niedriger ist, dann ist ja meine Mietrendite höher. Ne? Und ja. Und das haben wir mal ausgerechnet, finanzmathematisch, und das haben auch andere Leute gemacht. Also junge Menschen, alle in dem Fall unter 45, ist man auch noch jung in der Hinsicht, die würden sogar von einem Crash profitieren, ausgezeichnet. Okay. Und ich sage das nur, um einfach allen, die zuhören heute, so ein bisschen Seelenfrieden zu geben. Bitte habt keine Angst vor einer Abwärtsentwicklung in den nächsten zwei, drei Jahren. Die wird, wird sie euch nur nützen.
Ja, weil das ist ja genau das, was gerade auch in diesen volatilen Zeiten, ne, sei es Corona damals, sei es die vielen Kriege, die jetzt irgendwie letzten Jahre vom Zaun gebrochen wurden, betrifft, dass immer mal wieder hoch und runter geht und viele ja auch, also ich meine, da liegt für einige sehr, sehr viel Vermögen, anteilig gesehen, in Aktien. Und dann zu sehen, oh, geht hoch, es verliert wieder, es geht hoch, es verliert wieder. Dann noch das Vertrauen zu haben, weiterhin reinzusparen. Ich glaube, da tun sich viele dann wirklich schwer. Ja, und da geht's dann, also da vielleicht auch nochmal die Frage an dich. Es gibt ja verschiedene Investmentstrategien. Die einen sagen ja, nee, du musst immer wieder verkaufen, kaufen, verkaufen, verkaufen und kaufen, einkaufen, wieder verkaufen oder buy and hold, so dieses klassische, ich kaufe was, nehme eine Schlaftablette und profitiere dann in 30 Jahren davon. Was ist besser, deiner Meinung nach? Für die Strategie, dass ich irgendwann davon leben möchte in meinem Ruhestand?
Auch hier gibt es eine einfache Antwort und erfreulicherweise eine, die von der Wissenschaft bestätigt wird, und die lautet Buy and Hold. Also die simple Variante ist die richtige. Buy and Hold, kaufen und halten. Also einfach, unsere Hanna, die sollte stur und stoisch jeden Monat ihre 250 Euro und wenn sie einen Bonus bekommt, 10.000 Euro oder sowas, davon auch dann gerne mal auch 20% investieren von diesem Bonus, den nicht komplett verballern, und also praktisch bei jeder Gehaltserhöhung immer schön den Großteil darf ich verbrauchen, aber 10-20% davon sattle ich dann auf meine monatliche auf meinen Sparplan drauf, ne? Und das bei Hold-mäßig nie, also ganz, ganz wichtig, niemals im Downturn verkaufen.
Mhm. Ne? Also nie verkaufen, wenn es runtergeht.
Auf keinen Fall. Also jedenfalls nicht diejenigen, die so investieren, wie wir das jetzt die ganze Zeit hier besprechen, nämlich weltweit gestreut in die sogenannte Welt AG, also in tausende von Unternehmen, die in diesem ETF mit drin sind. Von dem größten Unternehmen Nvidia bis zu New Balance, das ist ein amerikanischer Turnschuhhersteller. und da sind natürlich dann auch Unternehmen aus Frankreich drin oder aus Neuseeland oder Kanada. Kleine Unternehmen, von denen kein Mensch jemals gehört hat, also klein in Anführungszeichen gesetzt. An der Börse ist ein kleines Unternehmen, ist in der Realität immer noch ein sehr großes Unternehmen.
Und sollte sie man kann ja bei ETFs oder bei Aktien allgemein bei der Gewinnausschüttung dann angeben, will ich das ausgezahlt haben oder will ich es, wie heißt es, thesaurierend haben, glaube ich, dass es wieder investiert wird in neue Anteile von diesem gleichen ETF. Was ist da sinnvoller?
Auch eine gute Frage, ja, sehr praxisorientiert. Thesaurierend ist besser, also es gibt fast alle ETFs in einer ausschüttenden Variante und in einer thesaurierenden Variante. Die thesaurierende tut das, was du gerade angedeutet hast. Das heißt also, es wird die Dividenden, die die Unternehmen in dem ETF erzeugen und letztlich ausschütten, die werden vom Fonds automatisch kostenfrei sofort reinvestiert, also in die Unternehmen reinvestiert. Und das hat den großen Vorteil, dass der Zinseszinseffekt, also der Vermögenszuwachseffekt für dich als Investor größer ist, Punkt 1, als bei einem ausschüttenden ETF. Und zum Zweiten, die Versuchung, dieses Geld zu verballern, zu verkonsumieren, die entsteht gar nicht erst, weil du es gar nicht bekommst, quasi, ne? Und wenn du das manuell reinvestieren würdest, weil es auf dein Girokonto oder dein sonstiges sogenanntes Verrechnungskonto ausgezahlt wurde. Bei einem ausschüttenden ETF könntest du ja selber darin reinvestieren, dann hättest du halt zusätzliche Kosten.
Ja, für den Kauf. Kannst du ganz kurz beschreiben, wenn ich in ETFs oder allgemein in den Aktienmarkt investiere, um irgendwann in meinen Ruhestand davon zu finanzieren, was ist das Endspiel? Also wie sieht es dann konkret aus, wenn ich jetzt sage, jetzt habe ich genau wie Hanna, ne, fast forward, sie ist jetzt Anfang 60 und sagt, ich möchte jetzt eigentlich von dem Ersparten leben, was ich mir aufgebaut habe. Lasse ich mir das dann auszahlen oder stelle ich dann nur auf Dividende direkt ausschütten an mich um? Oder wie ist das Endspiel da?
Unterstellen wir mal, dass Hanna also so gehandelt hat, wie wir das jetzt eigentlich immer angedeutet haben, sehr diszipliniert. Sie ist jetzt 62, hört auf zu arbeiten und hat 600.000 Euro angespart auf die Art und Weise, auf ihrem Depot. Na, und das ist jetzt keine unrealistische Zahl. Klar, die 600.000 Euro, wie werden dann in 30 Jahren nicht mehr genauso viel Kaufkraft haben wie 600.000 Euro heute, aber vergessen wir das jetzt mal einen Moment. Auf jeden Fall wäre das eine stolze Summe. Und sie kriegt auch eine gesetzliche Rentenversicherung. Sie war in diesen 30 plus Jahren die meiste Zeit irgendwo angestellt. Nicht immer. Sie hat auch mal ein Sabbatical gemacht und 3 Jahre freiberuflich gearbeitet zwischendurch und so weiter. So, aber die meiste Zeit hat sie in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt und so weiter. Und Aus diesen beiden Quellen kann sie jetzt ganz komfortabel leben. Also die gesetzliche Rentenversicherung brauchen wir, glaube ich, hier nicht zu erläutern. Da
braucht man nicht erklären.
Ja. Je nachdem, wie früh sie da in die Rentenbezugsphase geht, je früher sie das tut, desto niedriger wird die Rente sein. Aber das, glaube ich, können sich alle denken. So, und sie könnte eigentlich dieses ETF-Depot ganz normal weiterlaufen lassen. Sie muss also jetzt nichts verkaufen bzw. komplett umstellen, muss sie gar nicht, sondern sie wird einfach sagen, okay, ich bin jetzt 62, ich habe aufgehört zu arbeiten, ich kriege 1200 Euro netto Rente im Monat, ich brauche aber 2000 Euro im Monat zum Leben. Sind jetzt natürlich nur Zahlenbeispiele. Also ich habe eine sogenannte Rentenlücke von 800 Euro im Monat. Und diese 800 Euro, die entnimmt sie jetzt aus ihrem Depot, das ja annahmegemäß 600.000 Euro ausmacht. Und im Endeffekt ist das Einfachste, dass sie alle 6 Monate, sagen wir mal, für 6 mal 800 Euro, das wären 4.800 Euro, runden wir großzügig auf, Anteile für 5.000 Euro verkauft, alle 6 Monate. Und die werden dann, diese 5.000 Euro, sie muss ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr verkaufen, weil ja noch ein bisschen Steuern abgezogen werden, also dass sie netto nach Abzug der Steuern 5.000 Euro auf ihr Konto ausgezahlt bekommt. Und diese 5.000 Euro wird sie dann in den folgenden 6 Monaten, wir hatten ja gesagt, sie braucht 800 Euro im Monat, wird sie dann verbrauchen. Ne? Und nach 6 Monaten sind die 5.000 Euro im Wesentlichen verbraucht, dann macht sie das gleiche Spielchen nochmal. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute sozusagen. so einfach ist das. Und ich muss also nichts umstellen auf ausschüttende Fonds, ausschüttende ETFs, das könnte sie auch machen, aber steuerlich gesehen und von den Transaktionskosten her ist die Methode, die ich jetzt gerade geschildert habe, dass sie alles so lässt, wie es ist, ist wahrscheinlich die günstigere, die bessere.
Mhm. Das heißt, ich brauche gar nicht umstellen und wahrscheinlich habe ich auch gar nicht die Masse angespart, dass ich rein von den Dividenden leben könnte, oder? Weil da muss, glaube ich, der Effekt schon ein wenig höher sein. Oder das
Depot. Das würde in der Tat nicht reichen. Also es kommt drauf an. Es kommt drauf an, na, wie hoch die Dividendenrendite ist. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, eine normale Dividendenrendite ist 2,5%. Wir haben ja gesagt, sie hat 600.000 Euro. 10% wären 60.000 Euro, 2% wären ein Fünftel davon. Es würde sogar reichen in dem Fall, ja, das kann man sagen. Also die Dividendenrendite würde in dem Fall reichen, weil Hannas Entnahmerate eigentlich relativ gering ist. Aber sie müsste, um letzten Endes diese Ausschüttung zu bekommen, praktisch ihr gesamtes Depot auf ausschüttend umstellen. Also sie müsste alle ihre Fondsanteile verkaufen und dann sozusagen die gleichen Fondsanteile aber in einer ausschüttenden Variante wieder zurückkaufen.
Also ich kann es nicht einfach umstellen, dass ich sage, stelle es von thesaurierend auf ausschüttend um.
Da spielt das Finanzamt nicht mit. Ist zwar blöd, aber so ist es halt in Deutschland. In der Schweiz zum Beispiel würde Hanna überhaupt gar keine Steuern zahlen. Das ist komplett steuerfrei dort alles. Oder zumindest Kursgewinne sind dort komplett steuerfrei. Aber zurück nach Deutschland. Deswegen ist es im Grunde genommen besser, sie ändert nichts und verkauft nur, wie wir es vorhin gesagt haben, die 5.000 Euro im Halbjahr, also 10.000 etwa im Jahr. Sie könnte auch nur einmal im Jahr 10.000 Euro verkaufen, das würde auch gehen, ne? Wenn sie es noch bequemer haben will. Und wie gesagt, diese allgemein verbreitete Vorstellung, ich sollte am besten nur Ausschüttungen verbrauchen, aber nicht Anteile verkaufen, weil das irgendwie besser ist, also ich mache dann keinen Kapitalverzehr und so weiter. Das ist wirklich ein ganz, ganz klarer Denkfehler. Auch wenn das jetzt merkwürdig klingt für viele, die sich vielleicht mit dem Thema noch nie beschäftigt haben. Also für die Frage, wie viel Vermögen ich nach 10, 20, 30 Jahren, also wenn die Hanna dann 80 ist oder 90 ist und sie sagen wir mal, sie hat einen Sohn gehabt, also ein Kind, und sie würde eigentlich diesem Sohn, nennen wir ihn Paul, gerne was vererben. Ja? Und dann denkt sie sich, ja, wenn ich könnte dem Paul umso mehr vererben, je weniger ich verbrauche. Das ist grundsätzlich natürlich richtig, aber das hat nichts mit Ausschüttungen versus Anteilsverkaufen zu tun. Also wenn Hanna sozusagen, je weniger sie entnimmt, Entnahme ist für mich jetzt ein allgemeiner Begriff, der kann sowohl Ausschüttungen, Entnahmen via Ausschüttungen heißen, der kann auch Entnahme via Anteilsverkäufe heißen. Je weniger diese Entnahmequote ist, je niedriger sie ist, desto mehr wird der Paul am Ende bekommen.
Ja.
Aber wie diese Entnahme geschieht, ob sie dadurch geschieht, dass 2,5% pro Jahr, das ist nämlich die Dividendenrendite etwa, entnommen werden, oder gar nichts, gar keine Dividenden entnommen werden und nur 2% der Anteile werden im Jahr verkauft, das ist völlig egal für das mathematische Ergebnis.
Weil du jetzt auch Vererben und sowas angesprochen hast, wie vererbe ich denn mein Depot? Also ganz blöde Frage.
Ganz einfach, also wenn das deutsche Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht dann, wenn Hanna 80 ist und annahmegemäß friedlich in ihrem schönen Himmelbett entschlummert, wenn es immer noch so ist wie heute, und eine andere Annahme können wir ja nicht treffen, dann würde Hanna ihrem Sohn, wir haben ja gesagt, sie hat nur ein Kind und sonst, also sie war mal verheiratet, aber ist jetzt geschieden, der Ehemann lebt noch oder ist auch schon der Ex-Ehemann verstorben, dem will sie aber nichts vererben, sondern alles ihrem Sohn. Ihr Sohn hat einen Erbschaftssteuerfreibetrag von 400.000 Euro. Mhm. Und da ja Hanna auch Geld verbraucht hat, zwischen ihrem 62. Lebensjahr und ihrem 80. Lebensjahr sind, sagen wir mal, jetzt annahmegemäß noch 300.000 Euro übrig von dem Depot bei ihrem Tod mit 80. Und das passt ja wunderbar in den schönen Erbschaftssteuerfreibetrag von 400.000 Euro. Wenn ihr Depot jetzt, weil sie sehr wenig entnommen hat und Glück hatte mit der Börse sozusagen, mit der Marktphase, das ist, sagen wir mal, jetzt 900.000 Euro bei ihrem Tod. Aber der Erbschaftssteuerfreibetrag für Paul, der ist halt nur 400.000 Euro. Dann sind 400.000 Euro davon steuerfrei von den 900.000. Und für die anderen 500.000 Euro muss der liebe Paul Erbschaftssteuer bezahlen. Die bemisst sich aus seiner Erbschaftssteuerklasse, da er ein direkter Abkömmling ist, also Erbschaftssteuerklasse 1, das ist die günstigste Erbschaftssteuerklasse, wäre wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, der Steuersatz für diese 500.000 Euro, also wir haben jetzt 400 und ja. 500.000, 400.000 sind komplett steuerfrei und die restlichen 500.000, da würde er irgendwie so jetzt aus der Hüfte geschossen, circa 10% oder vielleicht sogar ein bisschen weniger Erbschaftssteuer bezahlen, also 50.000 Euro, sowas in der Kante. Aber bitte mich jetzt nicht drauf festhalten.
Nee, alles gut. War nur eine Frage, die mir gerade in den Kopf geschossen ist, als wir über das Thema Erbschaft gesprochen haben. Wenn ich jetzt, gerade bei ETFs geht es ja auch oft darum, dieser Zinseszinseffekt, ja, von dem haben wir ja alle schon mal gehört.
Ja.
Und das ist ja auch immer so dieses, ja, wenn du an der Börse investierst und Aktien kaufst, dann willst du diesen Zinseszinseffekt irgendwann erreichen. Von da an ist es quasi, verselbstständigt sich das Ganze. Ist es so und ist es realistisch erreichbar, dieser Zinseszinseffekt für Hanna?
Es ist realistisch erreichbar und es ist auch so. Ne? Der Zinseszinseffekt ist folgendes. Ne? Also die Renditen am Kapitalmarkt oder jetzt speziell am Aktienmarkt, die sind, wenn man die letzten 250 Jahre, so lange gibt es im Grunde genommen die moderne Marktwirtschaft schon, also den sogenannten Kapitalismus, und die Börse ist ein Teilsystem des Kapitalismus. In diesen 250 Jahren, sagen wir mal, sind die Renditen am Aktienmarkt irgendwo so zwischen 8-10% gewesen pro Jahr. Mit großen Schwankungen natürlich, aber im Durchschnitt 8-10% im Jahr.
Also das, was mir quasi ausgezahlt werden würde, genau, oder was der Wert, was die Wertsteigerung war meines Euros, den ich investiert habe.
Und diese, also wenn du jetzt ein Jahr lang angenommen, du hast 1 Million, jetzt nehmen wir mal eine dicke, fette, schöne, große Zahl, ne? Die investierst du mit 10% Rendite, dann hast du nach einem Jahr 1.100.000. Ne? Die 10% sind die, die 100.000 sind die 10% auf 1 Million. Ne?
Ja.
Und wenn du jetzt dieses Geld liegen lässt, dann werden diese 100.000 Euro, die du ja gar nicht investiert hast, also die Rendite aus dem Jahr 1, die werden im Jahr 2 auch wieder Rendite produzieren. Also diese 100.000 Euro, die du gar nicht selber investiert hast, die werden im Jahr 2 10.000 Euro produzieren. Und wenn du dieses Spielchen lange genug fortsetzt, 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, dann wird dieser Hebel, ich nenne es jetzt mal Hebel, in absoluten Zahlen, also in Geldeinheiten, nicht in Prozenten, die Prozentrendite ist jedes Jahr die gleiche, annahmegemäß, die ist 10% im Durchschnitt, die wird nicht steigen. Ne? Aber die 10% bezieht sich jedes Jahr auf eine immer größere Bezugsgröße, also Bemessungsgrundlage. Ne? Und das ist der Zinseszinseffekt. Also praktisch dieses ganze Geld, was du gar nicht investiert hast, oder nur 1 Million hast du investiert, und dann kommt jedes Jahr eben noch die Rendite hinzu. Und diese Rendite produziert selbst wieder Rendite. Und wenn du das mal in einem Excel, Microsoft Excel Sheet, in einer Tabelle dir anschaust, dann entsteht so eine Hockeystick, so eine Hockeyschlägerkurve, wo die Vermögenszuwächse in Geldeinheiten, also in Euros, die sind am Ende der Periode, ob du nur 10 Jahre betrachtest oder 20 Jahre oder 30 Jahre, der größte Teil des Vermögenszuwachs in Geldeinheiten gerechnet, der kommt immer in den letzten 20% der Zeit. Also wenn du 20 Jahre betrachten würdest, dann wären die letzten 4 Jahre die in Geldeinheiten gerechnet rentabelsten. Und wenn du 30 Jahre betrachtest, sind das letzte Fünftel, ne, die letzten 6 Jahre sind die rentabelsten und so weiter. Also es ist so eine Hockeyschlägerkurve, die am Schluss dann ganz stark nach oben ansteigt und so weiter. Und das musst du mitnehmen. Na, das ist dieser Zinseszinseffekt. Das ist einfach eine einfache exponentielle, finanzmathematisch exponentielle Funktion.
Aber wie lange braucht es, bis mein Konto, also bis Hannas Konto wirklich explodiert? Bis man sagt, okay, der Zinseszins ist nicht mehr aufzuhalten.
Also das ist schon so eine Sache von ab 20 Jahren. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel, wo da ist es natürlich ganz extrem. Den berühmten Warren Buffett, ne, den, glaube ich, kennt jeder, der heute zuhört oder die zuhört. Also einer der reichsten Menschen der Welt. Er lebt ja noch, ist 96 Jahre alt, hat Ende Dezember 2025 im Alter von 95 oder 96 aufgehört zu arbeiten. Also er arbeitet ein bisschen länger als Hannah. Und Warren Buffett hat ein Vermögen, ich schieße jetzt mal aus der Hüfte, von irgendwie 60, 70 Milliarden, sagen wir mal jetzt 70 Milliarden Dollar. Also ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es ist. Aber er ist einer der reichsten Menschen der Welt.
Ja.
Und Er ist jetzt 95. Über 90% von diesen, sagen wir mal, jetzt sind es 70 Milliarden. Über 90% von diesen 70 Milliarden hat Warren Buffett.
Übrigens ganz kurz, ich habe kurz gegoogelt, 140 Milliarden.
140 Milliarden, das ist noch viel reicher, als ich dachte. Danke für den für das Fact-Checking, danke. Ja. Also 90% von diesen 140 Milliarden hat er verdient, nachdem er nach seinem 60. Lebensjahr. Mhm. Na, er war mit 60, war er auch schon Milliardär, aber nicht annähernd so reich wie jetzt. Und dieser gigantische Hebel, ne, weil er, der Warren Buffett hat ja schon mit 11 oder 12 hat er Limonade verkauft als Freiberufler am Limo-Stand vor dem elterlichen Haus. Und dann irgendwann mit 25 hat er, glaube ich, schon als Unternehmer begonnen. Und seine Firma existiert, also Berkshire Hathaway, 60, 70 Jahre schon oder noch länger. Und da kannst du diesen extremen Zinseszinseffekt sehen. Er hat sehr gute Renditen produziert, also über 10% pro Jahr, deutlich über 10%. Mhm. Aber weil er den Zinseszinseffekt eben 60, 70 Jahre lang genutzt hat, kommt am Ende so ein gigantischer Hebel zustande. Und wir müssen ja jetzt nicht alle so reich werden wie Warren Buffett. Aber für uns alle gilt, dass der größte Vermögenszuwachs in Geldeinheiten gerechnet, nicht in Prozent, in Geldeinheiten gerechnet, weil also die prozentuale Rendite, die können wir nicht steuern und die wird im Durchschnitt ja so und so hoch sein. Aber in Geldeinheiten gerechnet kommt der große Hebel sozusagen als Faustregel immer im letzten Fünftel der Zeit.
Mhm. Und kann ich das irgendwie beschleunigen, dass ich schneller zum Zinseszinseffekt komme? Also indem ich mehr Sonderzahlungen vielleicht investiere oder indem ich sage, ich bin cleverer als der ETF und als der MSCI World und investiere in andere ETFs mit einer höheren Quote? Oder?
Zwei Hebel oder die zwei Steuerungsmechanismen, die du wirklich hast, die du tatsächlich selber verlässlich kontrollieren kannst, sind die folgenden zwei. Klingt jetzt ein bisschen ernüchternd. Erstens mal, möglichst früh anfangen. Also da sind wir wieder bei unserer Hanna, die mit 32 anfing, 10% von ihrem Nettogehalt.
Viel zu spät eigentlich schon wahrscheinlich.
Ja, noch besser wäre es, wenn sie mit 25 angefangen hätte. Aber
ganz kurz, weil du früh anfangen sagst, macht es da Sinn, dass die Eltern einfach schon anfangen? Also dass ja, ich sage, ich fange für mein Kind jetzt einfach an, ich lege was an, ein Konto, ein Depot. Es läuft auf meinen Namen und da spare ich jetzt einfach mal jeden Monat 100 Euro hin. Fertig. Und das mache ich.
Das ist eine geniale Idee. Und wenn das Depot auf den Namen des Kindes läuft, hat das sogar noch steuerliche Vorteile, weil das Kind ja keine sonstigen Einkünfte hat. Dann heißt das, bedeutet, dass eigentlich alle Erträge aus dem Depot wahrscheinlich steuerfrei sind, weil die ersten circa 15.000 Euro in Deutschland Einkommen im Jahr sind ja steuerfrei. Ne? Mhm. Und klar, das Kind kann mit 18, mit Erreichen der Volljährigkeit, dann über dieses Geld verfügen. Ne? Das können die Eltern nicht mehr kontrollieren dann. Aber wenn das Kind dann zum Beispiel sagt, okay, ich setze das für mein Studium ein, ist ja auch eine tolle Investition. Ne? Ja. Aber grundsätzlich, je früher Hanna beginnt, desto größer wird der Hebel sein, der Zinseszinseffekt-Hebel, weil einfach der Zinseszinseffekt dann, Stichwort Warren Buffett, früher anfängt zu wirken und sozusagen die Rendite in Geldeinheiten gerechnet größer sein wird. Also das wunderbare Werk des Zinseszinses kann länger wirken und der Hebel wird dann größer sein. Und das Zweite ist natürlich auch banal, wenn Hanna sagt, okay, ich brauche zum Beispiel 2.500 Euro im Leben, davon zahle ich im Monat zum Leben, davon zahle ich meine Miete und auch sonstige Lebenshaltungskosten. Und jetzt kriege ich eine Gehaltserhöhung von 500 Euro. Und da ich mein Leben eigentlich, ich bin ja ganz happy, also ich habe meine Hobbys und so weiter und ich werde von diesen 500 Euro jetzt nur 100 Euro auf meinen Lebensstandard draufhauen. So ein klein bisschen mehr möchte ich mir doch schon gönnen. Aber die 400 Euro, also 80% von meiner Gehaltserhöhung, die haue ich auf meine Sparrate drauf. Ne? Also wer die Sparrate auch noch stark erhöht, sozusagen im Zeitablauf, der hat auch einen starken, stärkeren Zinseszinseffekt.
Mhm. Aber die Sparrate, nicht Einmalzahlungen?
Die Einmalzahlungen,
ist das auch wieder egal?
Also das, im Endeffekt ist es eigentlich egal. Es kommt nur darauf an, möglichst früh möglichst viel Geld zu investieren. Und die meisten Menschen haben ja nicht das Privileg, viel Geld früh zu erben oder in der Lotterie zu gewinnen oder sowas. Und deswegen ist praktisch das, was ich jetzt gerade geschildert habe, ist ja der realistischere Fall. Also von dem Einkommenszuwachs überproportional viel. Also eben die Alternative wäre ja gewesen, von den 500 Euro auch wieder nur 10%, das wären 50 Euro, auf den monatlichen Sparbetrag draufzuschlagen. Wenn sie gar nichts gemacht hätte, gar nichts draufgeschlagen hätte, sondern die vollen 500 Euro verbraucht, das nennt man dann Lifestyle Creep. Also praktisch, obwohl Hannah immer ein immer höheres Einkommen bezieht, spart sie nicht mehr, sondern sie erhöht einfach brutalst ihren Lebensstandard, und das ist eigentlich nicht klug. Ja, weil sie dann einen sehr hohen Lebensstandard gewöhnt sein wird, und die 10% Sparrate, die wird ja dann 9%, 8%, 7%, verstehst du, ne? Ein fixer Betrag, also von den 2500 10%, 250 Euro, und ihr Gehalt geht auf 3000 Euro, 3500 Euro, und sie spart immer noch nur 250 Euro im Monat. Also mit anderen Worten, ihre Sparquote prozentual fällt.
Ich habe mal, sorry, dass ich unterbreche, ich habe mal gerade einen Zinseszinsrechner angemacht für die Kinderberechnung. So, was passiert, wenn ich jetzt 100 Euro zu Rendite, hast du gemeint, 9%, ne, zwischen 8 und 10 hast du gemeint, im Schnitt, da habe ich jetzt einfach mal 9% genommen. Und ich lege das jetzt ohne Anfangskapital, 0 Euro Anfangskapital, ich lege das für 80 Jahre an. Ist ja ein realistischer Wert für mein Kind, ne, das ist heute 0. Und es zahlt konsequent 100 Euro auf diesen MSCI World ein. Dann zahlt es insgesamt 96.000 Euro ein und erhält, also Endkapital sind 17,5 Millionen Euro.
Ja, siehst du mal, also sicherlich ist das ein bisschen unrealistisch jetzt, weil, sag mal, unser Kind, nennen wir den jetzt mal den Maxl, der will ja auch von was leben, also Geld einfach nur anhäufen.
Aber ich könnte es ja für ihn immer weitermachen. Also ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, ich als guter Vater, als gute Eltern, wir überweisen immer 100 Euro auf dein, auf dein Depot, und du lebst eigentlich nur von deinem Gehalt.
Genau, aber willst du, also du, also wenn dein Kind 80 ist, bist oder ist, Entschuldigung, dann wirst du nicht mehr leben. Also in dem Sinne sind so ein paar Dinge unrealistisch an dem Beispiel, und da sind auch keine Steuern abgezogen und Kosten und so weiter. Aber, aber grundsätzlich ist es schon konzeptionell gut gewesen, dass du dieses Beispiel genannt hast. Es zeigt einfach die enorme Macht des Zinseszinseffektes über in diesem Fall eine meines Erachtens unrealistisch lange Periode. Ne? Ja. Und Geld anhäufen und sparen nur um des Geldes willen, das ist ja nicht Sinn und Zweck, sondern
das ist natürlich das, was wir jetzt nicht mit reingerechnet haben, dass man irgendwann sagt als Kind, ich lasse mir das jetzt irgendwann mal auszahlen oder so. Ne? Es ist ja unrealistisch, dass man sagt, hey, ich vererbt dir mein Depot und du vererbst es deinem Kind und der vererbt sein Kind und so weiter, und irgendwann sind wir die reichsten Menschen auf der Erde. Das ist
genau,
auf dem Papier.
Ist,
ne?
Aber das ist nicht Sinn und Zweck. Also Geld, Vermögen, und ich bin ja Vermögensverwalter, also ich bin selber sehr vermögend, hat schlussendlich, wenn wir ehrlich sind, immer den Zweck, irgendwann mal in der Generation, in der es angehäuft wird, oder in einer der folgenden Generationen, wenn du so willst, verbraucht zu werden. Für Konsum oder für Investitionen, zum Beispiel in Unternehmen gründen, oder aber auch für andere, für wohltätige Zwecke oder für vielleicht die Bestreitung von medizinischen Behandlungskosten und so weiter. Ne? Also niemand, auch nicht John Rockefeller oder Elon Musk, wird ewig immer nur Geld anhäufen. Und ich hab sogar mal dazu geresearched, also die reichsten Familien der Welt. Es gibt keine einzige reiche, wirklich superreiche Familie auf diesem Planeten, ob die Rockefeller heißen oder Vanderbilt oder die Fugger, der Jakob Fugger, der war mal der reichste Mann der Welt im 17. Jahrhundert. Keine einzige von diesen Familien ist nach 200, 300 Jahren immer noch superreich.
Die reichsten, ja, spannend. Gerd, kann ich durch cleveres Investment mit ETFs, dass ich sage, ich verlasse mich nicht nur auf den MSCI World, sondern schau, dass ich vielleicht ETF mich ein bisschen tiefer einlese und dann sage, ich gehe weg vom MSCI World, kann ich dadurch bessere Renditen erzielen? Oder sagst du, eigentlich musst du dich dann schon wirklich tief einarbeiten und auch daytraden, so nach dem Motto?
Nee, also daytraden musst du auf keinen Fall. Ich glaube sogar, daytrading ist eine sehr törichte Art, seine Rendite erhöhen zu wollen, weil es nämlich sehr schlecht funktioniert. Es funktioniert in den meisten Fällen überhaupt nicht und produziert nur minder Renditen, nicht mehr Renditen. Mhm. Abgesehen von dem enormen Stress, also geistigen, mentalen Stress, den hohen Arbeitsaufwand und so weiter. So. Wer sich da tiefer reinfuchsen möchte, der könnte meine Bücher lesen. Es gibt eine Methode, eine wissenschaftliche Methode, die Renditeerwartung moderat über das, was mit einem MSCI World ETF oder einem globalen Aktien-ETF allgemein gesagt erreichbar ist, hinaushebt. Da gibt es etwas. Wir machen das für unsere Kunden. Das ist aber auch sozusagen kein ganz free lunch, ne? So im Sinne von, es hat überhaupt keine Nachteile und es ist für jeden auf Knopfdruck leicht und zuverlässig erzielbar. So einfach ist es nicht. Aber man kann moderat höhere Renditen erzielen, wenn man sich in dieses Thema reinliest. Wie gesagt, mit meinen Büchern könnte man das machen. Man könnte auch theoretisch sein Depot etwas wie ein Immobilienanleger hebeln, mit Kredit hebeln, also so quasi ein bisschen mehr als 100% investieren, indem man einen moderaten Kredit aufnimmt und dann ein klein bisschen zusätzlich investiert über fremdfinanziertes Investment. Na, also ich könnte auch, so wie ich eine Immobilie, Hanna, im Paralleluniversum hat sie die 50.000 Euro in eine Eigentumswohnung zur Selbstnutzung investiert, die 500.000 Euro kostet. Da kamen ja auch nur 50.000 Euro von ihr selbst.
Ja. Und diese 450, die ich mir fürs Haus finanzieren könnte, kann ich mir zum Beispiel auch von der Bank so holen und sagen, ich will, also nur als Beispiel, ne, 450.000 zu einem Zinssatz von 3,5%, weil ich davon ausgehe, dass ich mit meinem Investment einen Zinssatz von 8-9% erziele jedes Jahr.
Das würde ich in dem Fall so nicht machen, also das wäre schon extrem, aber man könnte bei einem Aktieninvestment, Aktien sind ja wesentlich rentabler, sie sind aber auch in einer gewissen Weise volatiler, also schwanken stärker als Immobilieninvestments. Man kann bis zu 100%, also Hanna hatte ja 50.000 Euro am Anfang, haben wir gesagt, also sie könnte theoretisch 25.000 Euro oder sowas in der Größenordnung könnte sie von der Bank bekommen und auf ihr Investment, auf ihr anfängliches Investment von 50.000 Euro draufsatteln. Ich empfehle das aber keinesfalls einem Anfänger, also das muss ich hier ganz, ganz, ganz stark okay betonen. Ne? Ein 100%iges Aktieninvestment, so wie wir Hanna jetzt gedanklich in die, so quasi auf die Schienen gesetzt haben, das ist schon für einen Anfänger anspruchsvoll genug und auch rentabel genug und rentabler, Ausrufezeichen, als eine Immobilieninvestition. Also wenn unsere liebe Hanna genau das tut, was wir jetzt die ganze Zeit gesagt haben, ohne Fremdkapitalhebel, sondern nur ihre 50.000 Euro am Anfang und dann die 250 Euro, also die 10% von ihrem Nettogehalt und das steigt auch mit ihren Gehaltserhöhungen, sodass sie nie unter 10% Sparquote fällt quasi. Wenn sie das macht, besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie am mit 62 mehr Vermögen hat, mehr Nettovermögen als die andere Hanna im Paralleluniversum, die eine Eigentumswohnung für 500.000 Euro gekauft hat, davon 90% auf Kredit und diesen Kredit über die folgenden 30 Jahre abgestottert hat.
Ja. Gerd, ich möchte mit dir gern noch über Kryptowährung, Private Equity, Rohstoffe, Anleihen und sowas sprechen. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal.
Das machen wir beim nächsten Mal,
genau. Weil heute war Deep Dive ETF und Fonds und Aktienmarkt an sich mega spannend. Also auch gerade Zinseszinseffekt und Co., wie man auch, also was man auch sparen sollte, also wie viel man sparen sollte mit ein paar ansehnlichen Rechenbeispielen dabei. Und deshalb großes Dankeschön an dich für heute.
Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht.
Ja, und sag den Leuten gerne auch nochmal, wo finden sie dich, wo finden sie deine Bücher, deine Studien und so weiter?
Einfach nur Gerd Kommer googeln. Wir haben eine Website, da sind praktisch die ganzen Bücher und auch unser monatlicher Newsletter mit einem Blogbeitrag. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Also einfach nur mein Name, der ist ungewöhnlich genug. Den kann man nicht verpassen. Das ist ein Vorteil von diesem schrägen Namen. Und dann alles Weitere wird dann angezeigt werden.
Sehr gut, Gerd, dann vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet wieder was mitnehmen und freue mich schon, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit einschaltet. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüssi. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen, ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.